Herzlich willkommen bei Ambitioniert Bequem. Ein Podcast über Ambitionen, Zweifel und den Mut zur Unperfektion. Heute nehme ich dich mit auf eine kleine Zeitreise in meine Jugend und ein Stück weit auch in meine Kindheit. In eine Zeit, in der vieles noch überschaubarer war, langsamer und vielleicht auch ein wenig stiller. Nicht, weil alles besser war, sondern weil nicht alles gleichzeitig war. Ich bin im Emsland aufgewachsen, auf dem Dorf. Und darauf bin ich auch stolz. Das Emsland Anfang der 70er und 80er Jahre war kein Ort, den man kannte. Und ganz sicher keiner, zu dem man gefahren ist. Hier hat niemand Urlaub gemacht. Nicht aus Ablehnung, sondern weil es einfach keinen Anlass dafür gab. Es gab keine Sehenswürdigkeiten, keine Infrastruktur für Besucher, keine Gründe, stehen zu bleiben. Das Emsland war einfach da. Und das reichte. Morgens fuhr ein Bus in die Stadt. Man konnte sich aussuchen, ob man nach Lingen wollte oder nach Meppen. Man hatte die Wahl zwischen 50.000 Einwohnern und 35.000 Einwohnern. Das war die Auswahl. Ein Bus am Tag. Nicht einer pro Stunde, nicht alle 20 Minuten. Einer. Und am Nachmittag fuhr ein Bus zurück. Wer den verpasste, der hatte Pech. Dann blieb man da, wo man war. Dieser eine Bus gab dem Tag eine Form. Nicht als Einschränkung, sondern als Rhythmus. Heute sagt man oft, auf dem Land, da hatten doch alle ein Auto. Aber bei uns war das nicht so. Meine Mutter hat den Führerschein erst mit Ende 30 gemacht. Mein Vater war Kraftfahrer im Fernverkehr. Sonntags weg, freitags zurück. Das Auto war Teil des Haushalts, aber nicht Teil des Alltags. Mobilität war nichts Selbstverständliches. Man ging zu Fuß, man fuhr Fahrrad, man wartete. Nicht als Notlösung, sondern als Normalität. Zur Schule durfte ich ab der ersten Klasse alleine mit dem Fahrrad fahren. Heute klingt das für viele riskant, vielleicht sogar fahrlässig. Damals war es einfach normal. Auf dem Dorf, da ging das. Auf den Straßen war kaum etwas los. Ein Auto war ein Ereignis. Man hörte es kommen, lange bevor man es sah. Der Schulweg war auch kein Projekt. Er war kein Weg, der optimiert werden musste. Man fuhr los, man kam an. Und dazwischen war Zeit. Zeit zum Schauen, Zeit zum Denken, Zeit zum Abschweifen. Man wusste, wo die Schlaglöcher sind, wo man absteigen muss, wo man schneller fahren kann. Der Schulweg gehörte einem. Nicht der Schule, nicht den Eltern. Einfach einem selbst. Bis zu meinem 22. Lebensjahr, also bis 1993, kannte ich nur drei Fernsehprogramme. Bei uns auf dem Dorf gab es und gibt es bis heute nämlich kein Kabelfernsehen. Das Satellitenfernsehen war zwar schon erfunden, aber meine Eltern sahen keine Notwendigkeit, das für uns anzuschaffen. Es gab also drei Programme. Das erste, das zweite und das dritte. Und dazwischen Testbild. Man konnte nicht endlos zappen. Man konnte nichts vergleichen. Man schaltete um und irgendwann war man durch. Und das ziemlich schnell. Dann kam man wieder da an, wo man angefangen hatte. Und manchmal, da war da einfach nichts. Das Testbild war ehrlich. Es sagte, jetzt ist Schluss. Kein nächster Vorschlag. Keine Empfehlung. Kein Algorithmus. Der Fernseher lief nicht, um Lücken zu füllen. Er lief, wenn etwas lief. Und wenn nichts lief, dann war der Fernseher aus. Und das war normal. Aber es gab Ausnahmen. Richtige Highlights. Der Samstagabend. Der Samstagabend war gesetzt. Nicht diskutierbar. Nicht flexibel. Da lief Fernsehen, das man zusammengeschaut hat. Als Familie. In der ARD oder im ZDF. Bei allen gleich. Wetten, das? Das war kein Fernsehformat. Das war ein Ereignis. Man wusste, dass alle zuschauen. Alle. Dass man am Montag in der Schule darüber spricht. Über die Wetten. Über die Gäste. über das, was schiefgegangen ist oder das, was besonders war. Oder später Formel 1. Shows, bei denen man nicht wählen musste, ob man sie sieht. Man sah sie, weil sie da waren. Es gab kein Aufnehmen, kein Nachholen, kein Später. Wenn man nicht geschaut hat, dann war man raus. Und das galt für alle. Vielleicht war genau das der Punkt, dass man etwas teilte, ohne es zu verabreden. Dass man dieselben Bilder hatte, dieselben Gespräche, dieselben Referenzen. Der Samstagabend hat Gespräche gemacht, nicht nur für den Abend, sondern für die Woche. Heute schaut jeder etwas anderes, zu einer anderen Zeit, auf einem anderen Gerät. Damals war das anders. Nicht besser, aber gemeinsamer. Verabredet hat man sich in der Schule, in der Pause, auf dem Flur, zwischen zwei Stunden. Man sagte, nachher bei mir oder kommst du raus? Und das war genug. Niemand hat nachgefragt. Niemand hat bestätigt. Entweder es passierte oder eben nicht. Und wenn es nicht passierte, dann war das auch kein Drama. Oder man hat einfach irgendwo geklingelt. Man stand vor einer Haustür und hat gedrückt. Und nicht erst vorher seine Eltern gefragt. Man hat gefragt, ist der Dirk da? Hat der Jürgen Zeit? Oder ist der Ingo vielleicht schon draußen? Manchmal hieß es ja, manchmal hieß es nein. Beides war normal. Im Sommer trafen sich die Kinder einfach auf der Straße. Ohne Plan, ohne Absprache. Entweder war jemand da, oder man wartete, oder man ging weiter. Die Straße war kein Durchgang, sie war ein Ort. Heute frage ich mich manchmal, ist das heute auch noch so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nach Hause kommen musste man, wenn es dunkel wurde. Nicht nach Uhrzeit, nicht nach Nachricht. Man sah es ja einfach. Im Sommer war das spät, im Winter war das früher. Die Spielnachmittage waren im Winter kürzer. Aber das war klar. Man musste nichts aushandeln. Es wurde dunkel, also ging man nach Hause. Haben sich die Eltern damals keine Sorgen gemacht? Natürlich haben sie das. Aber die Sorgen hatten einen anderen Rahmen. Man wusste ungefähr, wo die Kinder waren. Nicht genau und nicht permanent, aber ungefähr. Und das schien zu reichen. Heute wirkt das fast unvorstellbar. Diese Unschärfe, dieses Vertrauen. Es gab Nachmittage, die hatten keinen Plan. Man kam von der Schule nach Hause, stellte die Tasche irgendwo ab, nicht ordentlich und auch nicht bewusst. Und dann war da dieser Moment, in dem noch nichts entschieden war. Man ging raus. Nicht, weil man etwas vorhatte, sondern weil draußen etwas sein könnte. Man stand auf der Straße oder am Rand davon. Oder an einer Einfahrt. Oder einfach da, wo man sich zufällig wiederfand. Man wartete nicht aktiv, man zählte keine Minuten. Man schaute nicht auf die Uhr. Man war einfach da. Manchmal kam jemand vorbei. Mit dem Fahrrad, zu Fuß oder von irgendwoher, wo man gar nicht wusste, dass da jemand war. Man sagte nicht viel, vielleicht ein Moin, vielleicht auch gar nichts. Und dann ging es los. Oder eben nicht. Es gab keine Enttäuschung, wenn nichts passierte. Kein Gefühl, dass der Nachmittag verschwendet war. Er war einfach vergangen. Heute wirkt das fast fremd. Zeit, die nicht genutzt werden muss. Zeit, die keinen Zweck hat, kein Ziel, kein Ergebnis. Damals war das kein Luxus. Es war Alltag. Manchmal spielte man, manchmal lief man nur herum. Manchmal saß man irgendwo und tat gar nichts. Und niemand fragte später, und, was hast du gemacht? Vielleicht ist genau das schwer zu erklären, dass ein Nachmittag auch dann gültig war, wenn nichts Besonderes passiert ist. Er musste nichts erzählen, er musste nichts rechtfertigen, er war einfach vorbei. Und vielleicht kommt ein Teil dieser Nostalgie genau daher. Nicht aus dem, was passiert ist, sondern aus dem, was nicht passieren muss. Im Winter war alles kürzer. Die Tage, die Nachmittage, die Zeit draußen. Es wurde früh dunkel. So früh, dass man manchmal gar nicht richtig gemerkt hat, wann der Tag eigentlich aufgehört hat. Nach der Schule war nicht mehr viel draußen. Man ging nach Hause, nicht vor Enttäuschung, nicht aus Verbot. Es war einfach so. Der Winter bestimmte den Rhythmus. Drinnen war es anders. Nicht aufregend, nicht abwechslungsreich, aber warm. Wir saßen zusammen am Tisch. Meine Mutter, meine große Schwester, meine Oma und ich. Gesellschaftsspiele. Nicht als Event, nicht als besondere Familienzeit, sondern als das, was man eben macht, wenn man da ist. Die Spiele waren bekannt, nicht neu und nichts Besonderes. Man musste keine Regeln erklären, man wusste sie. Und wenn man sie nicht mehr genau wusste, dann war das auch nicht schlimm. Dann wurde eben diskutiert. Es ging auch nicht wirklich ums Gewinnen. Es ging darum, dass man zusammen da war. Dass man Zeit hatte. Dass niemand weg musste. Draußen war es dunkel, drinnen war Licht. Nicht grell, nicht gemütlich im heutigen Sinn, einfach Licht. Heute nennt man das vielleicht Quality Time. Damals hatte das keinen Namen. Es war einfach Winter. Es gab keine Ablenkung, kein zweites Gerät, kein Nebenbei. Wenn man spielte, dann spielte man. Und wenn man nichts sagte, dann war das auch in Ordnung. Ich erinnere mich nicht an einzelne Abende, aber ich erinnere mich an das Gefühl, an dieses Drinnensein, an die Begrenzung, die nicht bedrückend war. Vielleicht lag genau darin eine Form von Ruhe. Nicht, weil alles harmonisch war, nicht, weil immer alles gut war, sondern weil man nicht woanders sein musste. Der Winter zwang zur Nähe, zur Langsamkeit, zum Bleiben. Und man gewöhnte sich daran. Wenn ich heute daran denke, ist das kein Wunsch, genau so zurückzukehren. Aber es ist eine Erinnerung daran, dass Nähe nicht geplant werden muss, dass Zeit nicht gefüllt werden muss, dass ein Abend einfach ein Abend sein darf. Vielleicht war das der Winter im Emsland. Nicht romantisch, nicht besonders, aber still genug, um in Erinnerung zu bleiben. Ein echtes Highlight war damals, wenn der neue Versandhauskatalog kam. Der Quelle-Katalog. Der kam nicht beiläufig, der kam mit Gewicht. Ein dickes Buch, schwer, glänzendes Papier. Man hat ihn nicht einfach aufgeschlagen, man hat ihn hingelegt. Auf den Tisch oder auf den Boden. Der Quelle-Katalog war kein Werbemittel. Er war ein Ereignis. Er entschied, wie man aussah. Nicht nächste Woche, nicht spontan, sondern in den nächsten Monaten. Welche Jacke man trägt, welche Hose, welche Schuhe. Nicht alles, aber das, was möglich war. Man blätterte langsam, nicht ziellos. Man blieb hängen bei bestimmten Seiten, bei bestimmten Bildern. Man wusste noch nicht, ob man das bekommt, aber man wusste, das ist die Auswahl. Der Katalog war Zukunft auf Papier. Keine Inspiration, keine Trends, sondern Entscheidungen. Es gab keine zweite Quelle. Kein Vergleich, kein mal eben schauen, was es sonst noch gibt. Das hier war es. Man zeigte auf Dinge, man merkte sich Seitenzahlen. Man dachte darüber nach. Lange. Nicht, weil man unsicher war, sondern weil Zeit da war. Wenn man etwas daraus bekam, dann war das keine Mode. Das war eine Festlegung. Diese Jacke begleitet einen durch den Winter. Diese Hose durch das Schuljahr. Man trug sie nicht beiläufig, man trug sie, weil es genau diese war. Heute kauft man Kleidung, wie man Entscheidungen trifft. Schnell, austauschbar, mit Rückgaberecht. Damals war das anders. Nicht besser, aber verbindlicher. Der Quelle-Katalog brachte die große Welt ins Dorf. Nicht digital, nicht laut. Still, gedruckt, unendlich. Man sah Dinge, die man selbst nicht hatte. Aber das machte keinen Druck. Es machte neugierig. Vielleicht war genau das das Besondere daran, dass Wünsche nicht sofort erfüllt werden mussten, dass sie liegen durften, zwischen zwei Seiten, für Wochen. Der Quelle-Katalog entschied nicht nur, was man anzieht, er entschied auch, wie viel Geduld man hatte. Heute gibt es alles sofort und nichts bleibt. Damals kam ein Katalog und der blieb. Vielleicht war das auch eine Form von Langsamkeit. Nicht als Haltung, sondern als Alltag. Viele Freunde waren damals in Vereinen. Das gehörte dazu. Man probierte sich aus. Nicht aus Leidenschaft, sondern weil es das Angebot war. Ich habe so einiges ausprobiert. Fußball zuerst, dann Handball, später Tischtennis. Nicht nur aus Überzeugung, sondern aus dem Gefühl heraus, dass man das eben macht. Und ziemlich schnell wurde klar, ich war nicht schlecht, aber ich war auch nicht gut. Und noch klarer wurde etwas anderes, dass man in Mannschaftssportarten sehr früh sieht, wer Talent hat und wer nicht. Da ist immer jemand, der schneller ist, treffsicherer, selbstverständlicher. Jemand, bei dem es leicht aussieht. Und wenn man das sieht, muss niemand etwas sagen. Man weiß es. Es gab keine Kritik, keine Bloßstellung. Nur dieses leise Wissen, ich bin hier nicht gemeint. In Mannschaftssportarten ist Vergleich kein Nebeneffekt. Er ist Teil des Spiels. Man steht nebeneinander, man misst sich, man wird eingeordnet. Nicht böse, nicht absichtlich, aber eindeutig. Irgendwann merkt man, man spielt mit, aber man trägt nicht. Und das fühlt sich nicht falsch an, aber auch nicht richtig. Ich glaube nicht, dass mir Sport keinen Spaß gemacht hat, aber ich glaube, dass mir diese Form von Sport nicht gelegen hat. Dieses permanente Gesehenwerden, dieses sofortige Bewerten. Man sieht sofort, dass jemand anders mehr Talent hat. Und irgendwann hört man auf, sich zu fragen, ob man das noch ändern könnte. Man nimmt es hin. Vielleicht war das der Moment, in dem sich etwas verschoben hat. Nicht bewusst, nicht entschieden, aber spürbar. Später, viel später, kam für mich dann das Radfahren. Nicht als Alternative, nicht als Flucht, sondern als etwas völlig anderes. Radfahren ist nicht unbedingt ein Mannschaftssport. Niemand wartet auf dich. Niemand ist von dir abhängig. Du fährst oder du fährst nicht. Du bist nicht sichtbar im Vergleich. Du bist sichtbar nur für dich. Dein Tempo, deine Strecke, deine Grenzen. Aber das lag damals noch in einer fernen Zukunft. Damals war nur dieses Gefühl da, dass nicht alles, was man ausprobiert, auch das ist, was einen trägt. Und vielleicht war auch das eine wichtige Erfahrung, zu merken, dass es in Ordnung ist, nicht überall mitzuspielen. Für meine Freundschaften war das alles kein Problem. Dass ich kein Talent für Mannschaftssportarten hatte, dass andere besser waren, dass ich irgendwann aufgehört habe, das hatte keine Folgen. Man wurde nicht in eine Schublade gesteckt und dann war Feierabend. Niemand war der Sportliche, niemand war der, der nicht mithält. Man war einfach ein Teil davon oder man war es nicht mehr. Ohne dass sich dadurch alles veränderte. Fußballtraining war einmal die Woche. Ein Termin, ein Nachmittag. Nicht dreimal die Woche, nicht jedes Wochenende, nicht das ganze Leben. Der Verein war ein Teil des Alltags, nicht sein Mittelpunkt. Man ging hin, man spielte und danach ging man wieder nach Hause. Und am nächsten Tag war alles wieder offen. Heute wirkt das fast fremd. Training mehrmals die Woche, Spiele am Wochenende, Turniere, Eltern am Rand, Zeitpläne, Erwartungen. Damals war das nicht so. Der Sport hat nicht entschieden, wer man ist. Er war etwas, das man gemacht hat, nicht etwas, das man war. Und vielleicht war genau das der Grund, warum Freundschaften nicht an Leistung hingen. Man konnte gut Fußball spielen und trotzdem derselbe bleiben. Oder man konnte es nicht und war trotzdem dabei. Es gab kein Etikett. Kein, der hört jetzt auf, also gehört er nicht mehr dazu. Man ging einfach wieder andere Wege und traf sich trotzdem. Vielleicht war das auch eine Form von Gelassenheit, nicht alles ernst zu nehmen, nicht alles zu bewerten, nicht jedes Interesse zur Identität zu machen. Und vielleicht ist das ein Unterschied, der heute schwer zu erklären ist, dass Dinge wichtig sein konnten, ohne alles zu bestimmen, dass man vieles ausprobieren konnte, ohne sich festlegen zu müssen. Diese Offenheit hat Freundschaften getragen. Nicht Leistung, nicht Talent, nicht Durchhalten, sondern Zeit und Alltag. Und das Selbstverständliche. Meine Eltern waren große Fans von Live-Musik. Nicht von den Rolling Stones, nicht von internationalen Stars, sondern von deutscher Musik, Schlager, Blasmusik. Mein Vater hatte die komplette Schallplattensammlung von Ernst Mosch und den Egerländer Musikanten. Wirklich komplett. Blasmusik. Das lief nicht nebenbei, das war präsent. Das war Teil des Hauses, Teil der Sonntage. Meine Eltern gingen nicht auf Konzerte, nicht auf Großveranstaltungen, sondern dahin, wo Musik noch nah war. Schützenfest. Und irgendwann kam die Frage, ob wir ein Instrument lernen wollen. Oder war es durften oder vielleicht sogar sollten. Ich weiß heute nicht mehr genau, ob das so ergebnisoffen gefragt wurde. Es wurde eine Orgel, eine Heimorgel. Das klingt immer so schön auf dem Schützenfest. Das war, glaube ich, das Hauptargument. Eine Heimorgel ist kein cooles Instrument. Sie war es nie, auch damals nicht. Aber ich habe es nicht bereut. Geschadet hat es mir auch nicht. Man lernt etwas über Musik, über Rhythmus, über Geduld. Man lernt, dass man üben muss, auch wenn es niemand hört. Natürlich habe ich später gedacht, Gitarre wäre besser gewesen. Gitarre hat Bilder, Lagerfeuer, Sommerabende, Romantik. Eine Gitarre wirkt auf junge Damen. In meiner Zeit auf jeden Fall. Eine Orgel eher nicht. Man steht nicht am Lagerfeuer mit einer Heimorgel. Man trägt sie nicht lässig über der Schulter. Aber vielleicht war genau das der Punkt. Die Orgel war nichts für Wirkung nach außen. Sie war etwas für sich. Man spielt, man hört sich selbst. Man wird besser. Oder auch nicht. Aber man bleibt dran. Und rückblickend denke ich, das passt eigentlich ganz gut. Kein Instrument für Applaus. Kein Instrument für Eindruck. Sondern eins, das Geduld verlangt. Vielleicht hat das mehr geprägt, als mir damals klar war. Nicht die Musikrichtung, nicht der Geschmack, sondern die Haltung. Dass man Dinge tun kann, ohne dass sie cool sind, ohne dass sie etwas darstellen. Einfach, weil man sie macht. Und vielleicht ist auch das ein Teil von dem, was später einmal ambitioniert bequem wird. Man macht etwas, man wird besser, aber man macht kein Theater daraus. Die Blasmusik meines Vaters war nicht meine Musik, aber sie war da. Und sie hat nicht gestört. Sie gehörte einfach dazu. Vielleicht ist das der gemeinsame Nenner all dieser Erinnerungen, dass Dinge da sein durften, ohne bewertet zu werden. Nicht alles musste passen. Nicht alles musste wirken. Manches war einfach Teil des Lebens. Und das ist etwas, das mir heute manchmal fehlt. Das war ambitioniert bequem. Gedanken über Nostalgie, Alltag und das Aufwachsen Anfang der 80er Jahre. Ich sage danke fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Spobo.